Das Buch Daniel, Nummer 85. Enthüllung der prophetischen Reise, die göttliche Verbindung zwischen historischen Meilensteinen.
126 Jahre nach dem Aufstand von 1863 wurden 1989 die letzten 6 Verse von Daniel 11 entsiegelt. Die zuerst in jenem Jahr entsiegelte Einsicht betraf die Reformlinien der Heilsgeschichte und die Offenbarung, dass sie alle einander parallel sind. Dann begann sich 1992 das Licht der letzten 6 Verse zu entfalten. Die ersten öffentlichen Präsentationen dieser Wahrheiten fanden 1994 statt, und es ging um die Reformlinien. 1996 wurde eine Zeitschrift mit dem Titel »Die Zeit des Endes« herausgegeben, die die letzten 6 Verse von Daniel 11 identifizierte. 1996 war das Jahr, in dem die Botschaft formuliert wurde, dies ist eine Wegmarke, die parallel zur Formalisierung von William Millers Botschaft im Jahr 1831 steht. Millers Botschaft war die Ankündigung der Eröffnung des Gerichts, und die letzten 6 Verse von Daniel 11 stellten die Ankündigung des Abschlusses des Gerichts dar. Das Thema von Millers Botschaft war die prophetische Zeit, wie sie in der Bibel offenbart wurde. Das Thema der letzten 6 Verse von Daniel 11 war das moderne Rom, der falsche König des Nordens. Die Methodik, die Miller offenbart wurde, bestand in seinen 14 Regeln der prophetischen Auslegung. Die im Jahr 1989 offenbarte Methodik war das Linie auf Linie der Reformbewegungen. Millers Werk umfasste die Verankerung des Wortes Gottes als maßgebliche Autorität, im Gegensatz zu den päpstlichen Traditionen und Gebräuchen, die in der Welt 1062 Jahre lang in Kraft gewesen waren. Aus diesem Grund wurde Millers Botschaft 1831 erstmals veröffentlicht, womit Millers Botschaft formuliert wurde, genau 220 Jahre nach der Herausgabe der King James Bibel. Die Arbeit von Future for America bestand in der Identifizierung der Rolle der Vereinigten Staaten bei der Heilung der tödlichen Wunde des Papsttums im Zusammenhang mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz. Aus diesem Grund wurde 1996 die Zeitschrift The Time of the End veröffentlicht, wodurch die Botschaft formuliert wurde, genau 220 Jahre nach der Gründung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776. Die Einsicht in die 220 Jahre, die das Thema jeder Reformbewegung mit einem historischen Bezugspunkt verknüpften, wurde erst lange nach dem 11. September 2001 gewonnen, denn erst als an jenem Datum das dritte Wehe eintraf, führte der Herr sein Volk zurück zu den alten Pfaden aus Jeremia Kapitel 6, Verse 16 und 17. Dort wurde das Licht der 7 Zeiten wiederentdeckt, und als dieses Licht sich entfaltete, wurde deutlich, dass 220 die Zahl ist, die Daniel 8, Verse 13 und 14, miteinander verbindet. In Vers 13 wird die Schatzung, Vision der prophetischen Geschichte identifiziert, und in Vers 14 die Mare, Vision der Erscheinung. Die Verbindung zwischen diesen beiden Versen ist es, was Gabriel Daniel zu lehren kam, und Daniel repräsentiert das Volk Gottes in den letzten Tagen, das die Verbindung zwischen diesen beiden Visionen zu verstehen lernt. Die Vision des 13. Verses stellt die 7 Zeiten, 2025 Jahre, dar, und die Vision des 14. Verses stellt die 2300 Tage, Jahre, dar. Die 7 Zeiten gegen das Südreich Juda, das für Juda, Jerusalem und das Heiligtum steht, begann in 677 vor Christus, und die 2300 Jahre, die die Wiederherstellung Jerusalems und des Heiligtums kennzeichnen, begannen 457 vor Christus. 220 Jahre verknüpfen diese beiden Visionen miteinander, und die Zahl 220 wurde als ein Symbol für die Verbindung zwischen dem Niedertrempeln des Heeres und des Heiligtums durch die verwüstenden Mächte des Heidentums und des Papsttums erkannt, etwas, das als Zerstreuung und als Gottes Zorn dargestellt wird. Die 220 Jahre verknüpften die Vision des satanischen Werkes des Niedertrempelns des Heiligtums mit der Vision des göttlichen Werkes der Wiederherstellung desselben Tempels. Daher sind die 220 Jahre ein Symbol, das eine heilige Verbindung darstellt. wie die Milleritenbewegung mit der Rebellion von 1863 endete und dann 126 Jahre später die Bewegung des Dritten Engels einsetzte, wodurch betont wurde, dass beide Bewegungen durch die Symbolik der sieben Zeiten 126 miteinander verbunden waren. So verbanden die 220 Jahre Millers Begründung der biblischen Botschaft im Jahr 1831 mit der Herausgabe der King James Bibel im Jahr 1611, ebenso verband derselbe Zeitraum Future for America mit dem Beginn Amerikas und markierte zugleich das Ende Amerikas. Am 22. Oktober 1844 kam der Bote des Bundes plötzlich zum Tempel, den er in 46 Jahren errichtet hatte, von 1798, dem Ende der ersten Zorneszeit, bis 1844, dem Ende der letzten Zorneszeit. Seinem Eintritt in den Tempel war die Ausgießung des Heiligen Geistes in der Bewegung des Mitternachtsrufs vorausgegangen, die durch den triumphalen Einzug Christi in Jerusalem vorgebildet worden war. Diese beiden Zeugen bezeugen, dass, wenn die Bewegung des Mitternachtsrufs in den letzten Tagen wiederholt wird, Christus den Tempel der 144.000 errichtet haben wird. Die beiden Bewegungen, in denen sich der Mitternachtsruf aus dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen erfüllt, verlaufen parallel zueinander.
Ich werde oft auf das Gleichnis von den 10 Jungfrauen verwiesen, von denen 5 klug und 5 töricht waren. Dieses Gleichnis ist bis auf den Buchstaben erfüllt worden und wird erfüllt werden, denn es hat eine besondere Anwendung auf diese Zeit und ist, gleich der Botschaft des dritten Engels, erfüllt worden und wird bis zum Ende der Zeit gegenwärtige Wahrheit bleiben. Review and Herald, 19. August 1890.
Die Geschichte der Milleriten, die Bewegung des ersten Engels, stellt eine sich steigernde Offenbarung der Kraft Gottes dar, die begann, als das Buch Daniel im Jahr 1798 entsiegelt wurde. Die Kraft nahm zu, als der Engel aus Offenbarung 10 Uhr morgens 11. August 1840 herabstieg. Dann trat am 19. April 1844 die erste Enttäuschung ein und führte letztlich zur Ausgießung des Heiligen Geistes auf dem Camp Meeting in Exeter, das am 12. August 1844 begann und sich wie eine Flutwelle bis zum 22. Oktober 1844 über das Land ausbreitete. Die Geschichte von Future for America, der Bewegung des dritten Engels, stellt eine sich steigernde Manifestation der Macht Gottes dar, die begann, als das Buch Daniel 1989 entsiegelt wurde. Diese Macht nahm zu, als der Engel aus Offenbarung 18 am 11. September 2001 herabstieg. Dann kam am 18. Juli 2020 die erste Enttäuschung, die letztlich zur Ausgießung des Heiligen Geistes führen wird. Sie wird sich wie ein Lauffeuer über die Erde ausbreiten, bis Michael aufsteht und die Gnadenzeit für die Menschen endet. Am 22. Oktober 1844 wurden mehrere Prophezeiungen erfüllt, wodurch erkennbar wurde, dass beim bald kommenden Sonntagsgesetz wiederum mehrere Prophezeiungen erfüllt werden. Eine dieser Prophezeiungen ist die Verzögerung der Vision, wie sie in Habakuk, Kapitel 2, dargestellt ist. Habakuk, Kapitel 2, beschreibt die Erfahrung sowohl der Bewegung des ersten als auch der des dritten Engels. Beide Bewegungen sehen sich einer Debatte über die richtige biblische Methodik gegenüber, die zwischen den Vertretern der Bewegung und dem ehemaligen auserwählten Volk geführt wird, das im Verlauf der Debatte übergangen wird. Die Botschaft, die von den Wächtern der Geschichte des ersten Engels verteidigt werden sollte, war die Identifikation der Wahrheiten, Millers Juwelen, die schließlich auf den zwei heiligen Tafeln von 1843 und 1850 dargestellt wurden. Im Verlauf der Debatte sollte es zu einer Enttäuschung kommen, die eine Trennung der zwei antagonistischen Klassen markierte, sowie zu einem Ruf nach tieferer Weihe an die Treuen. Dann zeigt Habakuk den Unterschied zwischen den beiden an der Prüfung der Grundwahrheiten beteiligten Klassen auf. Dieser Prüfprozess, der die Debatte zwischen den beiden Klassen einschloss, die am 22. Oktober 1844 verstummte, endete genau dort, wo Habakuk Kapitel 2 endete.
Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde schweige vor ihm. Habakuk 2,20.
Der Herr trat plötzlich in seinen milleritischen Tempel ein, und die ganze Erde sollte dann schweigen, denn der antitypische Versöhnungstag war gekommen und das Gericht über die Toten hatte begonnen. Die prophetische Geschichte von Habakuk Kapitel 2 endete am 22. Oktober 1844, und Jesus setzt das Ende einer Sache stets mit dem Anfang einer Sache gleich. Der Beginn der beiden Visionen, nämlich der über die 2025 Jahre des Zertretens des Heiligtums und des Heeres und der Vision von der Wiederherstellung des Heiligtums und des Heeres, erfolgte gemeinsam, jedoch durch 220 Jahre voneinander getrennt, und als sie endeten, wurden sie als beendet gekennzeichnet, in Habakuk Kapitel 2 Vers 20. Mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz werden sich mehrere Prophezeiungen erfüllen. Eine dieser Prophezeiungen ist die Verzögerung der Vision, wie sie in Habakuk Kapitel 2 dargestellt wird. Habakuk Kapitel 2 beschreibt die Erfahrung sowohl der Bewegung des ersten als auch des dritten Engels. Beide Bewegungen werden mit einer Auseinandersetzung über die richtige biblische Methodik konfrontiert, die zwischen den Vertretern der Bewegung und dem ehemals auserwählten Volk ausgetragen wird, das im Verlauf der Auseinandersetzung übergangen wird. Die Botschaft, die von den Wächtern der Geschichte des dritten Engels verteidigt werden soll, ist die Identifizierung der Wahrheiten, Millers Juwelen, die letztlich auf den beiden heiligen Tafeln von 1843 und 1850 dargestellt wurden. Im Verlauf der Debatte kam es zu einer Enttäuschung, die eine Trennung zwischen den beiden gegensätzlichen Klassen markierte, und zu einem Aufruf zu tieferer Weihe an die Treuen. Dann zeigt Habakuk die Unterscheidung zwischen den beiden Klassen auf, die am Prüfungsprozess der grundlegenden Wahrheiten beteiligt sind. Dieser Prüfungsprozess, der durch die Debatte zwischen den beiden Klassen dargestellt wurde, wird mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz vollständig enden, genau dort, wo das zweite Kapitel des Habakuk endete.
Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde schweige vor ihm. Habakuk 2,20.
Der Herr wird plötzlich in den Tempel der 144.000 eintreten, und die ganze Erde wird dann schweigen, denn der antitypische Versöhnungstag wird das Gericht der Lebenden erreichen. Die prophetische Geschichte von Habakuk Kapitel 2 endet beim bald kommenden Sonntagsgesetz, und Jesus identifiziert das Ende einer Sache immer mit dem Anfang einer Sache. Am 11. September 2001 begann das Gericht über die Lebenden, doch das Gericht ist ein Prozess. Dieser Prozess beginnt beim Haus Gottes und gelangt dann an einen Punkt, an dem das Gericht über diejenigen kommt, die außerhalb des Hauses Gottes sind. Als die großen Gebäude New York Citys zum Einsturz gebracht wurden, begann das Gericht, das durch den versiegelnden Engel dargestellt wird, der durch Jerusalem geht und ein Zeichen bei denen anbringt, die über die in der Kirche verübten Gräuel und die im Land verübten Gräuel seufzen und jammern. Beim bald kommenden Sonntagsgesetz wird Christus das Werk der Errichtung des Tempels der 144.000 vollendet haben, und die vernichtenden Engel werden Gericht über Jerusalem bringen. Die 144.000 werden dann als Banner aufgerichtet, und das Gericht der Lebenden beginnt für die andere Herde, dargestellt durch Edom, Moab und den Obersten der Kinder Ammon, wie in Daniel Kapitel 11, Vers 41. Ob man die milleritische Bewegung des ersten Engels oder die gewaltige Bewegung des dritten Engels betrachtet, die gesamte Geschichte der reformatorischen Bewegung stellt eine sich steigernde Offenbarung der Wahrheit dar, die in der Ausgießung des Heiligen Geistes kulminiert. Die Ausgießung des Heiligen Geistes steht im Mittelpunkt der Prophetien der letzten Tage. Deshalb haben die törichten Jungfrauen kein Öl, die Klugen jedoch schon. Das Öl ist der Regen.
Man sagt, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird, soll er wieder zu ihr zurückkehren? Wird nicht jenes Land schwer verunreinigt? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt, dennoch kehre wieder zu mir zurück, spricht der Herr. Erhebe deine Augen zu den Höhen und sieh, wo man dir nicht beigewohnt hat. An den Wegen hast du ihnen aufgelauert wie ein Araber in der Wüste, und du hast das Land durch deine Horereien und durch deine Bosheit verunreinigt. Darum sind die Schauer zurückgehalten worden, und der Spätregen ist ausgeblieben, und du hattest einen hohen Stern, du weigertest dich, dich zu schämen. Wirst du nicht von nun an zu mir rufen, mein Vater, du bist der Führer meiner Jugend? Jeremia 3, 1-4.
Im Abschnitt, und alle Propheten sprechen von den letzten Tagen, stellt Gott fest, dass sein Volk Hurerei getrieben hat, bis hin dazu, dass sie einen hohen Stern tragen. Die Hure der letzten Tage ist die päpstliche Macht, und die Stirn steht für eine bewusste Entscheidung. Gottes Volk der letzten Tage ist böse, doch Gott lässt einen letzten Ruf ergehen, obwohl sie an den Punkt gelangt sind, an dem sie dieselbe Entscheidung wie die Hure getroffen haben. Sie haben einen Charakter entwickelt, der durch die vierte Generation symbolisiert wird, wobei sie bereit sind, die Sonne anzubeten, wie dies in der vierten Generation in Hesekiel Kapitel 8 dargestellt wird.
Die Zeit ist gekommen, dass das wahre Licht inmitten moralischer Finsternis leuchtet. Die Botschaft des dritten Engels ist an die Welt ergangen und warnt die Menschen davor, das Malzeichen des Tieres oder seines Bildes an der Stirn oder an der Hand anzunehmen. Dieses Malzeichen anzunehmen bedeutet, zu derselben Entscheidung zu kommen, die auch das Tier getroffen hat, und dieselben Ideen zu vertreten, in direktem Widerspruch zum Wort Gottes. Über alle, die dieses Malzeichen annehmen, sagt Gott, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Grimmes ausgegossen ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Review and Herald, 13. Juli 1897.
Jeremia identifiziert Gottes Volk der letzten Tage als solche, die bereits die Hurenstern tragen. Sie stehen kurz davor, das Malzeichen des Tieres zu empfangen, denn sie sind böse. In dem soeben zitierten Abschnitt fährt Schwester White fort.
Wenn dir das Licht der Wahrheit gezeigt wurde, das den Sabbat des vierten Gebots offenbart und zeigt, dass es im Wort Gottes keine Grundlage für die Sonntagsheiligung gibt, und du dennoch an dem falschen Sabbat festhältst und dich weigerst, den Sabbat zu heiligen, den Gott mein heiliger Tag nennt, dann empfängst du das Malzeichen des Tieres. Wann geschieht dies? Wenn du dem Erlass gehorchst, der dich auffordert, am Sonntag die Arbeit einzustellen und Gott anzubeten, obwohl du weißt, dass es in der Bibel kein Wort gibt, das zeigt, dass der Sonntag etwas anderes ist als ein gewöhnlicher Werktag, willigst du ein, das Malzeichen des Tieres zu empfangen, und verweigerst das Siegel Gottes. Wenn wir dieses Malzeichen an unserer Stirn oder an unseren Händen empfangen, müssen die über die Ungehorsamen ausgesprochenen Gerichte über uns kommen. Aber das Siegel des lebendigen Gottes wird auf diejenigen gelegt, die den Sabbat des Herrn gewissenhaft halten. Und Gott sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und dass jedes Dichten und Trachten seines Herzens allezeit nur böse war. Auch war die Erde vor Gott verdorben, und die Erde war erfüllt von Gewalt. Und Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie mit Gewalt erfüllt, und siehe, ich will sie mit der Erde vernichten. Sie sollten ausgerottet werden, weil sie die Erde verunreinigt hatten, die Gott geschaffen hatte, damit ein gerechtes Volk sich an ihr erfreue. Wie es in den Tagen Noahs war, erklärte Christus, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein, und ist es nicht so? Wer einen Blick in die Tageszeitungen wirft, sieht eine lange Liste von Verbrechen, Trunkenheit, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Mord. Mitunter werden ganze Familien ermordet, um die Begierde eines Menschen zu befriedigen, sich Geld oder Güter anzueignen, die ihm nicht gehören. Die Welt wird in der Tat wie in den Tagen Noahs, weil die Menschen Gottes Gebote offen missachten. Review and Herald, 13. Juli 1897.
Jeremia identifiziert Gottes Volk der letzten Tage, das im Begriff ist, vor der Sonne niederzufallen, und dabei stellt er fest, dass die Regengüsse zurückgehalten worden sind, und es hat keinen Spätregen gegeben, und du hattest die Stirn einer Hure, du weigertest dich, dich zu schämen. Die Bösen unter Gottes Volk in den letzten Tagen empfangen keinen Spätregen, und sie weigern sich, sich zu schämen, denn ihre Gedanken sind beständig böse geworden, wie es durch die Geschichte Noahs dargestellt wird und auch durch die Kammern der Bildnisse im zweiten Gräuel in Hesekiel, Kapitel 8. Jeremia weist die schamlosen Gottlosen unter Gottes Volk in den letzten Tagen darauf hin, von jener Zeit an zu dem Führer ihrer Jugend zu rufen. Als Führer der Jugend des Adventismus galten die zwei Tafeln Habakuks und die darauf dargestellten Edelsteine. Die einzige Hoffnung, aus der Gottlosigkeit auszubrechen, die im Begriff ist, den Gottlosen unter Gottes Volk in den letzten Tagen den ewigen Tod zu bringen, besteht darin, zu dem Gott zu rufen, der am Anfang ihr Führer war, als 1798 die Zeit des Endes anbrach. Die Frage in der Geschichte des ersten oder des dritten Engels ist, ob man den Spätregen empfängt oder nicht. Der Spätregen begann, als die Nationen am 11. September 2001 in Zorn gerieten.
Zu jener Zeit, während das Werk der Erlösung zu Ende geht, werden Drangsal über die Erde kommen, und die Völker werden zornig sein, doch im Zaum gehalten, damit sie das Werk des dritten Engels nicht verhindern. Zu jener Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, um dem lauten Ruf des dritten Engels Kraft zu verleihen und die Heiligen darauf vorzubereiten, in der Zeit standzuhalten, wenn die sieben letzten Plagen ausgegossen werden. Frühe Schriften 85.
Der Spätregen, der auch als die Erquickung bezeichnet wird, begann, als die Nationen zornig wurden, und zu jener Zeit begann das Werk der Erlösung, sich zu schließen. Die vier Engel aus Offenbarung 7 halten die vier Winde im Zaum, während die Versiegelung der 144.000 vollzogen wird, und in Hesekiel Kapitel 9 wird dieses Werk dadurch dargestellt, dass Engel ein Zeichen an denen anbringen, die seufzen und klagen über die Gräuel, die in Jerusalem verübt werden. Am 11. September 2001 begannen die Engel das abschließende Werk, ein Zeichen auf die Stirnen der 144.000 zu setzen. Das abschließende Werk des dritten Engels wird während der Ausgießung des Spätregens vollbracht, der auch die Erquickung ist, die eine Botschaft ist.
Zu denen er sprach, dies ist die Ruhe, durch die ihr den Müden zur Ruhe bringen könnt, und dies ist die Erquickung, doch sie wollten nicht hören. Jesaja 28,12.
Die Botschaft, deren Hören sie in Jesaja verweigern, ist die von stammelnden Zungen verkündete prüfende Botschaft, die Methodik Zeile auf Zeile darstellt.
Aber das Wort des Herrn war ihnen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Regel auf Regel, Regel auf Regel, hier ein wenig, dort ein wenig, damit sie hingehen, rücklings fallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr dieses Volk regiert, das in Jerusalem ist. Weil ihr gesagt habt, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen, und mit dem Totenreich sind wir im Einvernehmen, wenn die überflutende Geißel vorübergeht, wird sie uns nicht erreichen, denn Lüge haben wir zu unserer Zuflucht gemacht, und unter Falschheit haben wir uns verborgen. Jesaja 28,13-15.
Das Wort des Herrn, das die Botschaft der Ruhe und Erquickung, des Spätregens, ist, die bewirkt, dass sie hingehen und rücklings fallen und zerbrechen und verstrickt und gefangen werden, wird den spöttischen Männern, die über dieses Volk herrschen, das in Jerusalem ist, gegeben. Jerusalem ist der Ort, an dem die Engel diejenigen zeichnen, die seufzen und klagen, und die Ältesten, die das Vertrauen verraten haben, sind die Ersten, die fallen.
Das Zeichen der Rettung ist denen aufgeprägt worden, die seufzen und schreien über alle Gräuel, die verübt werden. Nun zieht der Todesengel aus, in Hesekiels Vision dargestellt durch die Männer mit den Schlachtwaffen, denen der Befehl gegeben wird, vertilgt gänzlich Alte und Junge, Jungfrauen, kleine Kinder und Frauen, doch naht euch keinem, auf dem das Zeichen ist, und beginnt bei meinem Heiligtum, spricht der Prophet, sie begannen bei den alten Männern, die vor dem Haus waren, Hesekiel 9,1-6. Das Werk der Zerstörung beginnt unter denen, die behauptet haben, die geistlichen Wächter des Volkes zu sein. Die falschen Wächter sind die Ersten, die fallen. Es gibt niemanden, der Mitleid übt oder verschont. Männer, Frauen, Jungfrauen und kleine Kinder kommen gemeinsam um. Der große Kampf 656.
Wir werden uns im nächsten Artikel weiterhin mit dem Wissenszuwachs befassen, der 1989 einsetzte.
Der die Oberfläche durchschaut, der die Herzen aller Menschen liest, sagt von denen, die großes Licht empfangen haben, sie sind weder bekümmert noch bestürzt wegen ihres sittlichen und geistlichen Zustandes, ja, sie haben ihre eigenen Wege erwählt, und ihre Seele hat Wohlgefallen an ihren Gräueln. So will auch ich ihre Verblendungen erwählen und ihre Befürchtungen über sie kommen lassen, weil niemand antwortete, als ich rief, weil sie nicht hörten, als ich redete, sondern taten, was böse war in meinen Augen, und das erwählten, woran ich keinen Gefallen hatte. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Irreführung senden, dass sie der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie gerettet würden, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hatten. Jesaja 66, 3.4, 2. Thessalonicher 2, 11.10.12. Der himmlische Lehrer fragte, welche stärkere Täuschung kann den Geist verführen, als die Vorspiegelung, dass du auf dem rechten Fundament baust und dass Gott deine Werke annimmt, während du in Wirklichkeit vieles nach weltlichen Grundsätzen ausführst und gegen Jehova sündigst. Oh, es ist eine große Täuschung, eine fesselnde Verblendung, die von den Gemütern Besitz ergreift, wenn Männer, die einst die Wahrheit gekannt haben, die Form der Gottseligkeit mit deren Geist und Kraft verwechseln, wenn sie meinen, reich zu sein und an Gütern zugenommen zu haben und nichts nötig zu haben, während sie in Wirklichkeit alles nötig haben. Zeugnisse, Band 8, 249, 250.